Wir wollen über Liebe heute reden und wir haben dieses Lied gehört, Leben für Jesus ist Leben allein. Und im Refrain, O Jesus, Herr und Heiland, du brachtest Rettung mir. Zum Dank stelle ich mein Leben ganz zur Verfügung dir. Mein Leben ganz zur Verfügung dir. Und dazu gehört ein ganz wichtiger Aspekt. In Johannes Kapitel 21, da redet Jesus zu Petrus nach der Auferstehung, nachdem Petrus wahrscheinlich frustriert fischen gegangen ist. Und er trifft Petrus dort am See Genezareth und er stellt ihm dreimal die Frage, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und dritte Mal lesen wir, Vers 17, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, Petrus musste dorthin gebracht werden, wo er von gebrochen wird, wo er erkennt, nicht aus mir kann dies kommen, sondern durch mein Herr und Heiland, Jesus Christus. Ja, kurze Zeit vorher verleugnete er Jesus, aber da bezeugte Jesus, ich liebe dich. Und dieses Zeugnis war wichtig, weil Jesus gibt ihm so dieses so wichtige Auftrag. Vers 15, 16 und 17. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Er bekam diese Hirteaufgabe über die erste Gemeinde. Und dazu brauchte es Liebe. Welche Liebe? Die Liebe Christus, diese aufopfernde Liebe. Und diese Liebe ist wichtig und es ist eine Frage an uns alle. Wie sieht es aus bei uns ganz persönlich, wenn es um unsere Beziehung zu unserem Herr und Heiland Jesus Christus geht? Und wir wollen gemeinsam genau darum auch Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7 durchnehmen. Da es ist das Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus. Aber ich möchte vorher nochmal mit uns beten. Ja, Herr, danke für diese heutige Morgen. Danke für diese Art und Weise, wo wir Gottesdienst durchführen dürfen. Ja, jede zu Hause. Und Herr, sei du gegenwärtig. Rede du zu uns durch dein Wort. Öffne du unsere Augen, damit wir sehen Wunder. Aus deinem Wort. Amen. Offenbarung 2, da haben wir diese Sendschreiben an Ephesus. Insgesamt haben wir 7 Sendschreiben. Es sind Briefe von Jesus an 7 Gemeinden. An Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Diese Gemeinde bekommen einen persönlichen Brief und sie werden in der Kirche, oft in der Kirchengeschichte historisch chronologisch ausgelegt. Das haben wir schon mal erwähnt, da in der Gottesdienst schon mehrmals. Ich möchte es trotzdem wiederholen. Wir haben 7 Gemeinden und somit 7 Zeitepochen innerhalb der Gemeinde. Die erste Gemeinde, Ephesus. Es wäre die nicht verfolgte Gemeinde am Ende der apostolischen Zeit. Dann Smyrna wäre historisch-chronologisch die verfolgte Gemeinde vom 1. bis 4. Jahrhundert. Und am Pergamus die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende um das Jahr 313. Die Kirche wird verweltlicht. Und dann die 4. Gemeinde Thyatira. Es ist die Papstkirche von Rom ab 440 nach Christus. Und dann wiederum Sardes, die 5. Gemeinde, die Reformation ab 31. Oktober 1517 und bis zu ihrem Niedergang. Und Philadelphia, die Erweckungsbewegung der 18. und 19. Jahrhundert, wo auch die Freikirchen entstanden sind. Auch wir sind eine Frucht dieser Bewegung. Und die letzte Gemeinde, Laodicea, es ist der geistliche Zerfall der Gemeinde aus der Erweckungsbewegung. Und das wäre dann die Gemeinde im 20. und 21. Jahrhundert. Jetzt müssen wir es nicht unbedingt historisch-chronologisch auslegen, sondern jede Gemeinde wird sich in einer dieser sieben Gemeinden wiederfinden. Ja, sogar jeder einzelne von uns persönlich wird sich in einer dieser sieben Gemeinden finden, oder sogar in mehrere Gemeinden. Es sind ja Briefe zur Ermutigung, aber auch zur Ermahnung. Diese sieben Sendschreiben haben eine gewisse Muster. Es ist immer der Autor, der Schreiber, der sie vorstellt, und dann der Name der Gemeinde, aus welcher Stadt, was lobenswert ist in einer Gemeinde, und dann auch das Tadelwerte, der Befehl und ein Ratschlag. All dies sehen wir meistens in alle sieben Sendschreiben. Und in gewisser Hinsicht war die Gemeinde Ephesus eigentlich die Gemeinde, welche alle anderen Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 gegründet hat. Das sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 9. Also die sieben Sendschreiben, die sieben Gemeinden sind Gemeinden in Kleinasien. Und so sehen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 19, wo wir auch über die Gründung der Gemeinde in Epheser lesen. Da lesen wir Vers 10. Das geschah 2 Jahre lang, sodass allen, die in Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Also 2 Jahre lang wirkt Paulus in Ephesus, und durch diese Wirken einer Paulus und seinen Mitstreiter wurde diese frohe Botschaft des Evangeliums in ganz Kleinasien bekannt. In Vers 20 lesen wir: So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Es lohnt sich mal, diese ganze Kapitel durchzulesen und zu sehen, wie genau Vers 20 so wahr ist, wie mächtig Gottes Wort verkündet worden ist und wie das Geist Gottes gewirkt hat, unter anderem durch einen Paulus. Und so nimmt man an, dass eigentlich Ephesus, die Gemeinde in Ephesus, war die Muttergemeinde aller Sendschreibergemeinde. Also von da ist diese frohe Botschaft ausgegangen in ganz Kleinasien. Wir gehen zurück zur Offenbarung Kapitel 2. Wir lesen Vers 1, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Das sagt, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Also der Autor offenbart sich, oder der diesen Brief sendet, und er sagt über sich selber, das sagt, der die 7 Sterne in seiner rechten hält und der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ja, diese beiden Ausdrücke, 7 Sterne und der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandeln, sehen wir in Offenbarung Kapitel 1, die Verse 12 bis 20. Auch dort offenbart sich der erhöhte Herr Jesus Christus. Ja, noch vor es überhaupt diese Briefe kommt, offenbart er sich. Wir haben das auch schon mal durchgenommen in der Gemeinde. Und Vers 20 erklärt uns dies: Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Also wir sehen, dass Jesus sich präsentiert als der, der die Gemeinde in seine Hand hat. Er ist mitten innerhalb der Gemeinde. Er zeigt seine Autorität und Oberhaupt über die Gemeinde. Ja, wir wissen auch vom Epheserbrief und anderen Briefen, der Leib Christi ist die Gemeinde. Jesus Christus offenbart sich durch die Gemeinde. Und deshalb sind auch diese Briefe so wichtig. Diese Briefe, wo unser Herr und Heiland Jesus Christus persönlich die Gemeinden weitergibt. Es ist ein Anliegen des Herrn, jeder einzelne dieser Briefe. Ja, die Gemeinde, nochmal die Gemeinde in Ephesus, sie kann zurückblicken auf eine wunderbare Vergangenheit. Zuerst einmal, wo wir überhaupt über Ephesus lesen, ist in Apostelgeschichte 18, wo wir lesen über Priscilla und Aquila, die zusammen mit Paulus nach Ephesus kommen. Paulus bleibt nur eine kurze Zeit dort und dann verlässt er diese Region. Er geht ja bis nach Jerusalem zurück. Aber in dieser Zeit bleiben Priscilla und Aquila in Ephesus. Und sie wirken dort. Und bald danach, das lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 24 bis 26, kommt der wortgewaltige Prediger Apollos dazu. Also wir haben jetzt Priscilla und Aquila, Apollos, der noch dazu kommt, und sie legen eigentlich ein wichtiges Fundament da für den zukünftigen Dienst eines Paulus in Ephesus. Der schlussendlich, Apostelgeschichte 19, ich möchte das nochmal lesen, Apostelgeschichte 19, die Verse 17 bis 19. Apostelgeschichte 19. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allem. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Also eine große Erweckung ist durch diese Arbeit, diese treue Diener entstanden, durch Priscilla und Aquila, durch ein Apollos und vor allem durch den Dienst eines Paulus, der 2 Jahre in dieser Region wirkte. Später lesen wir, dass Timotheus, er war in gewisser Hinsicht auch Pastor dieser Gemeinde. Er war über längere Zeit dort, 1. Timotheus 1, Vers 3 lesen wir darüber. Auch Onesiphorus und Tychikus, 2. Timotheus lesen wir, dass sie auch in Ephesus sind und dort die Gemeinde dienten. Die Gemeinde in Ephesus und wahrscheinlich all die Gemeinde in dieser Region Asien. Und nach dem Zeugnis der Urkirche sollte Johannes die letzten Jahrzehnte seines Lebens in Ephesus verbracht haben. Also Johannes der Jünger, er verbrachte die letzten Jahrzehnte seines Lebens dort in Ephesus. Und wahrscheinlich leitete er die Gemeinde in Ephesus, als er festgenommen und auf die Insel Patmos ins Exil geschickt wurde. Wenn wir über Gemeinde reden, müssen wir auch immer verstehen, in welcher Region ist sie aufgebaut worden. Was waren die Kämpfe dieser einzelnen Menschen in dieser Region? Wie lebten sie? Wie war ihr moralischer Zustand? All dies war ja wichtig, damit überhaupt eine Gemeinde entsteht und auch die Kämpfe einer Gemeinde zu verstehen. Diese Stadt Ephesus mit einer Einwohnerzahl von ungefähr 250.000, die einen sagen bis 500.000 Menschen, also eine große antike Stadt. Sie war eine Hafenstadt, heute liegt der Hafen 10 Kilometer entfernt von der Stadt, aber damals eine Hafenstadt. Sie lag im Schnittpunkt von 4 der wichtigsten römischen Straßen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Eine Hafen war damals wichtig, damit eine Stadt auch groß werden kann und stark. Oder diese, sage ich jetzt mal, Autobahnverbindung. Ja, und genau dies hatte diese Stadt. Und 4 Hauptstraßen fuhren durch diese Region hindurch. Dazu kam diese Hafenstadt und das zeigt uns, dass diese Stadt zu einer großen Stadt wurde, eine wichtige Stadt, eine Zwischenstation für viele Händler und so weiter. Die größte Berühmtheit erlangte Ephesus dadurch, dass es der Mittelpunkt des Kults um die Göttin Diana oder Artemis war. Das lesen wir auch in Apostelgeschichte 19, Vers 27. Da lesen wir, wo es ja der Aufruhr in Ephesus kam. Und da lesen wir, Vers 27. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieser unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Also wir sehen, Ephesus war ein Zentrum dieser heidnischen Götzekult. Und die Leute hatten Angst um ihre Existenz. Weil immer mehr Bewohner dieser Stadt und Region bekehrten sich. Und sie verließen diese götzendienerische Rituale, wir haben es ja gelesen, wie sie sich bewusst vom Zauberei und so weiter getrennt haben. Es war eine radikale Bekehrung in dieser Stadt. Und die Geschäftsleute, die abhängig waren von ihrer götzendienerischen Religion, bekamen Angst. In Vers 35 lesen wir, in Bezug auf Ephesus, da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach, ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bild ist? Und da sehen wir, wie tief diese Bewohner dieser Stadt in diesen götzendienerischen Okkultismus waren, dass sie tatsächlich glauben, dass diese, ich sage jetzt mal, Skulptur da, von Menschen gebaut, vom Himmel gefallen ist. Und sie waren tief, tief in diese okkultische Glaube drin. Aber genau dort entsteht eine der fruchtbaren Gemeinden, die es damals gab. Jedes Frühjahr in Ephesus wurde ein Fest zu Ehren der Göttin veranstaltet, wozu Sport, Musik, Theater dazugehörte. Der Gelände um den Tempel herum beherbergte viele Menschen und es wurde sehr wild dort, so beschreibt die Geschichte. Viele Priester, Prostituierten, also Tempelprostituierte, Verbrecher, Musiker, Tänzer und wild aufgebrachte Tänze und alles, was dazu kommt, war ein Teil von diesem ganzen Ritual. Und es war der Philosoph aus Ephesus, Heraklit, der sagte Folgendes. Er wurde auch der weinende Philosoph genannt, weil er sagte, dass kein Mensch in Ephesus leben konnte, der nicht über die Sittenlosigkeit der Stadt geweint hätte. Also es war eine sittenlose Stadt und diese ganze Ritual rund um ihre Göttin brachte diese Stadt zu dieser Sittenlosigkeit. Es war eine, moralisch gesehen, ein grausamer Ort. Aber genau dorthin ging ein Paulus, ging Priscilla und Aquila, ging ein Apollos. Auch wir sollten uns immer dies vor Augen haben. Wenn wir missionieren wollen, sollten wir dorthin gehen, wo auch die Menschen sind. Wenn ich nach Alaska als Missionar gehe, ja, dann wirst du nicht viele Leute dort treffen. Und Paulus ging genau dorthin, wo auch die Städte waren, wo es eine Möglichkeit gab, viele Menschen mit dieser frohen Botschaft zu erreichen. Natürlich, wir sollten überall hingehen. Also wir sehen, die Gemeinde in Ephesus bekommt einen Brief von Jesus. Diese Gemeinde entstand in einem Ort, wo es definitiv nicht so einfach war. Und da kommt Jesus und er sagt, er gibt ihnen das Lobenswerte. Es beginnt meistens immer mit das Lobenswerte. Und da lesen wir Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 2 und 3 und Vers 6. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Und dazu noch Vers 6. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Also erstmal beginnt der Herr und er sagt, ich kenne. Das sollte uns auch als Ermutigung dienen. Wir sehen es später, der Herr sagt, ich kenne auch was anderes, aber was in dir geht. Aber beim Herrn ist nichts verborgen. Wir können von ihm nichts verstecken. Wir können auch keine Sünde von ihm verstecken. Er weiß alles. Und beim Herrn geht auch nichts verloren. Und er sagt, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen. Du hast gearbeitet und bist nicht müde geworden. Es beschreibt eine Arbeit, die bis zur Erschöpfung verrichtet wird. Für die Sache Christi. Also sie waren fleißig. Sie waren fleißige Arbeiter. Wahrscheinlich, ich sage es mal so, diese Gemeinde in Ephesus war in fast jeder Hinsicht eine vorbildliche Gemeinde. Die Mitglieder dieser Gemeinde, sie waren vorbildlich in ihrer Eifer, in ihrem Gemeindeleben, in ihrer wahrscheinlich auch Missionstätigkeit, in der Art und Weise, wie sie Prioritäten setzen, wie sie Entscheidungen getroffen haben, wie sie auch sozial unterwegs waren. Wahrscheinlich sorgten sie für die armen Leute, für die Schwachen in der Gesellschaft. Es war eine aktive, lebendige Gemeinde. Es war keine, ich sage jetzt mal so, Feierabendglaube oder eine Wochenendeglaube, sondern sie lebten es ganz bewusst. Und so kann Jesus sagen, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen. Ich kenne dein standhaftes Ausharren. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Standhaftes Ausharren heißt dranbleiben. Es heißt trotz Verfolgung, vielleicht trotz Armut, trotz Widerstand von außen und von innen bist du stark geblieben. Apostelgeschichte 19, da lesen wir diesbezüglich über diesen Widerstand, was sie erfahren haben. Apostel 19, ab Vers 26. Da kommt jetzt nochmal zu dieser Aufruhr in Ephesus. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gäbe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Also die Bewohner der Stadt wurde voller Zorn, weil dies, was ihnen so wertvoll war, so wichtig war, wurde einmal, ja, ich sage sogar bewiesen, dass es nichts ist, nichts wert ist, reine Materie und das war's. Und es gibt einen lebendigen Gott, dies konnten sie und wollten sie nicht akzeptieren. Und so geht dieser Aufstand weiter und Vers 34 lesen wir, als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund, etwa zwei Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Könnt ihr das mal vorstellen? Es lohnt sich mal in einen römischen Amphitheater zu gehen. Dieser Amphitheater in Ephesus steht heute noch. 25.000 Personen hat der Platz in diesem Amphitheater. Könnt ihr mal vorstellen, was da geschah? Wenn 25.000 Leute zwei Stunden lang schreien, groß ist die Diana der Epheser. Ich kann mir vorstellen, sie kamen so richtig in eine Rage hinein. In diese Rage und da wurde auch dieser Hass und Zorn immer größer und größer. Ja. Und in dieser Stadt gab es eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, die immer lebendiger und stärker und größer wurde. Trotz Widerstand. Der Herr, unser Herr Jesus Christus, kannte ihr standhaftes Ausharren. Da kommen wir zum nächsten Punkt, was der Herr sagt. Ich kenne, dass du die Böse nicht ertragen kannst. Nicht tolerieren. Sie konnten Sünde in ihrer Mitte nicht tolerieren. Ja, wir haben das ja gelesen, Apostelgeschichte 19. Und da zeigt uns, wie radikal ihre Bekehrung damals war. Wir haben es gelesen, ich möchte es nochmal lesen, Apostelgeschichte 19, Vers 18. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Also sie taten Buße. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Vielleicht würde wir der eine oder andere von uns sagen, ja, es ist doch dumm, hättet ihr das doch verkaufen können und das Geld noch ins Reich Gottes setzen. Nein, sie trennten sich bewusst von all dies, was Sünde war, und sie waren bereit, einen radikalen Weg zu gehen, einen radikalen Schritt zu machen, indem sie bewusst sich von alles, was irgendwie gottlos war, alles, was irgendwie sie verführen oder verführt hat, sich bewusst davon zu trennen. Es war ein radikaler Schritt und er braucht es. Das ist ein Schritt, wo wir immer wieder im Wort Gottes sehen. Immer wenn es zur Erneuerung kam im Volk Israel, gab es immer erst diese innere Reinigung und das Äußerliche auch. Man hat sich bewusst von alles getrennt, was ja einen weggeführt hat. Also in ihrer Bekehrung waren sie radikal. Und nochmal, dass du die Böse nicht ertragen kannst. Sie wollten gar keine Gemeinschaft mit all dies, was bös sein konnte. Also sie waren sehr klar in ihrem Wandel. Und das ist eine wichtige Frage an uns. Wie steht es um uns persönlich als Gemeinde? Wo beginnt vielleicht auch, beginnen wir persönlich als Gemeinde, das Böse zu tolerieren und oft mit dem Argument, es ist ja nicht so schlimm. Da muss sich jeder selber prüfen. Für die Gemeinde in Ephesus war es klar, mit dies, was überhaupt was mit Böses zu tun hat, wollen wir keine Gemeinschaft haben. Und weiter sagt der Herr, ich kenne, er sagt, du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel. Da sehen wir auch diese Verführung in der damaligen Gemeinde. Und Paulus warnt ja davon. In Apostelgeschichte 20 trennt sich Paulus von der Gemeinde und er weiß, wahrscheinlich komme ich nicht mehr zurück. Und wir lesen in Vers 28 von Apostelgeschichte 20. Er nimmt die Älteste, diese lebendige Gemeinde, zu sich. Da lesen wir Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Da sehen wir diese Eifer eines Paulus und wie er verstand, wie der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Und Paulus warnt, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen. Und dies geschah ja auch. Das sehen wir in anderen Briefen, zum Beispiel Galaterbrief, in Philipperbrief, werden sie auch gewarnt von ihrer Lehre, die schon in der Gemeinde hineinkamen. Es waren solche, die behaupten, sie seien Apostel. Sie behaupten, sie haben apostolische Autorität. Das ist noch wichtig, es gibt nur ein Evangelium. Und Paulus sagt, Galater 1, Vers 6 bis 8, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Es gibt nur ein Evangelium. Und ihr in Ephesus, ihr habt es geprüft. Ihr habt Werkzeug gehabt, um zu prüfen. Ihr habt Werkzeuge gehabt, um zu prüfen, um was es wirklich geht. Und das lesen wir in Epheser Kapitel 2, wo er die Gemeinde als ein heiliger Tempel Gottes darstellt. So seid ihr, Epheser 2, 19 bis 21, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger, den Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel in Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Nochmal Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ja, da kamen in der Gemeinde Leute hinein, die sagten, wir sind auch Apostel. Diese Gemeinde in Ephesus, sie sagt einfach nicht Ja und Amen, sie prüften es. Sie kannten das Wort Gottes. Sie kannten von diesem wunderbaren Werkzeug, wo Gott ihnen gab. Paulus schreibt ja, Epheser Kapitel 6, Vers, wo es um der Brustpanzer eines Christen geht, oder der Waffenrüstung eines Christes, Entschuldigung, und Vers 17 lese ich, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Sie hatten dieses Schwert des Geistes und sie wussten, wie man damit umgeht. Sie kannten Gottes Wort. Sie waren wahrscheinlich fleißig dran, Gottes Wort zu studieren und zu lernen, um Gottes Maßstab zu erkennen, Gottes Wille zu erkennen, um Gott und unser Herr und Heiland Jesus Christus immer besser und besser kennenzulernen. Und dies gab ihnen auch ein Werkzeug, um zu prüfen. Und sie erkannten die ihr Lehrer waren. Ihr habt geprüft, die behaupten, sie seien Apostel. Und dann lesen wir ja noch Vers 6. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Die Werke der Nikolaiten, es ist nicht ganz klar, wer die Nikolaiten waren. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber wahrscheinlich war es eine Gruppierung innerhalb des Christentums, also eine Sekte, die dazu brachte, dass man Geist und Seele und Leib zu stark voneinander getrennt hat. Und man hat gesagt, du kannst eigentlich mit deiner Leib sündigen und trotzdem bleibst du mit deinem Geist rein. Und das gab eine Legitimation für Sünde, wo in der Gemeinde hineinkam. Und Jesus sagt, du hast sie gehasst. Also sie haben die Sünde gehasst und sie haben alles geprüft und alles hinweggetan, was sie weggeführt hat. Und diese Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und Jesus sagt, all dies hast du um meines Namens Wille getan. Wir können wirklich sagen, diese Gemeinde war vorbildlich. Sie lebten zu Ehre Gottes. Paulus sagt, die Korinther, wenn ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut es zu Ehre Gottes. Und das können wir auch über Ephesus sagen. Ja, sie lebten zu Ehre Gottes. Aber jetzt kommt dieser Aber, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das sind sehr harte Worte. Aber vorher, es ist wichtig, dass man versteht, was wir waren und wie wir zu dies geworden sind, was wir sind. Christen sind Menschen, die durch Jesus Christus mit Gott, der Vater, verbunden sind. Sie haben einen rettenden Glaube an Jesus und haben über ihre Sünde Buße getan. Sie haben erkannt, ich bin ein Sünder. Und sie haben erkannt, ich bin ewig getrennt von Gott. Aber sie erkannten auch, Jesus Christus starb für mich. Und somit sind ihre Sünde vergeben worden. Und sie sind zu Kinder, zu Söhne Gottes gemacht worden. Das ist ganz wichtig, liebe Geschwister, dass wir dies immer vor Augen haben, was wir mal waren und wie sie wie zu dies geworden sind, was wir sind. Dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und somit leben nicht wir, sondern wir sind mit Christus gekreuzigt und nicht wir leben, sondern Christus lebt in mir. Ein Leben, wo es um Christus und Christus allein geht. Dies haben wir ja auch vorher gehört in diesem wunderbaren Lied. Aber Jesus sagt trotzdem, er redet zu Wiedergeborenen, aber da ist etwas. Ich kenne was, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Nochmal, es ist eine sehr ernste Wort unseres Herrn Jesus Christus. Weil ich persönlich glaube, dass wir kaum heute eine Gemeinde finden würden, wie es Ephesus damals war. Fast perfekt. Ja, jeder prüfe sich selbst, jede Gemeinde prüfe sich selbst. In Galater 5, Vers 9, das lesen wir, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig Kompromiss zerstört unsere ganze Beziehung mit Jesus. Ja, sie waren fleißig. Sie waren nicht träge. Sie waren nicht oberflächlich. Sie nahmen die Sache ernst. Sie taten es um Jesus Willen, aber das Feuer der Zuneigung war heruntergebrannt. Der glühende Eifer der ersten Zeit war verschwunden. Das wirkliche Motiv allen Dienstes für den Herrn war ihnen abhanden gekommen. Jesus war nicht länger der absolute, allerbestimmende Mittelpunkt ihres Herzens. Und so begann der Verfall innerhalb der Gemeinde. Nochmal, der Verfall in der Gemeinde begann nicht, weil sie weniger Dienst gemacht haben, weniger Leidenschaft oder sonst irgendetwas, sondern mit einer nachlassenden Herzenshingabe an unseren Herrn. Und genau darum ist diese Botschaft so ernst zu nehmen, ist diese Tadel unseres Herrn so ernst zu nehmen, weil ich glaube, es spricht ja zu uns alle. Paulus nochmal, er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber im Jetzt, im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Vielleicht erkennen wir auch diese Feuer, wo wir mal hatten oder vielleicht noch haben, hoffentlich. Aber diese Feuer, diese Anfangszeit, wo ich erkannte, wie ich durch meine Sünde getrennt wurde von Gott und wie Gott und seine Liebensbotschaft durch seinen Sohn Jesus Christus mich aus dieser Fluch herausgenommen haben, mir Vergebung sprachen. Und dann kam diese Feuer in mir. Ich war voll dabei, ich war mit ganzem Herzen dabei. Ich glaube, wir erleben es alle, auch im Alltag. Es hat nicht nur in unser Glaubensleben, das passiert vielleicht auch, wenn man verliebt ist. Und irgendwann kommt ein Alltag in diese Verliebtsein und dann heißt es, liebst du wirklich? Vielleicht ist man begeistert von etwas. Und mit voller Begeisterung redet man über dies, was man begeistert ist. Aber irgendwie nach einer Woche, zwei, drei, wird das immer weniger. Und man merkt, Man hat irgendwie diese Leidenschaft verloren für diese oft auch materielle Sache. Vielleicht ist es im Arbeitsplatz so. Am Anfang sind wir voll dabei, voller Eifer dabei. Ein Monat, zwei Monate, wir haben neue Gedanken, wir denken mit, wir kämpfen mit. Aber mit der Zeit, nach Jahr, zwei, drei, wird der Arbeitsplatz einfach zu einem Ort, wo ich arbeite. Aber dieses Mitdenken, Mitkämpfen geht dann verloren. Also diese Leidenschaft. Und leider ist auch dies in unserem christlichen Glaube so oft auch so. Nochmal die Epheser. Sie waren, ich sage jetzt mal so, fast perfekt. Und nochmal, wahrscheinlich werden wir keine Gemeinde finden, die so ist wie die Epheser heute. Diese ganze Hingabe, auch ihr theologisches Wissen und wie sie dieses Wissen eingesetzt haben, wie sie kein Böse, wie das ganze Böse nicht toleriert haben, Sünde nicht toleriert haben. Sie wusste, wie sie es prüfen mussten. Aber ihnen fehlte etwas. Diese erste Liebe. Ja, wir müssen sehen, dass die Gemeinde stand wahrscheinlich schon 40 Jahren, wo Johannes diesen Brief, also den Brief Jesus an die Gemeinde schickt, war es wahrscheinlich schon eine zweite Generation dieser Gemeinde. Viele wuchsen in christliche Familie schon auf. Und in gewisser Hinsicht war der Glaube einfach ein gewisser Alltag. Man ist dabei, man glaubt, man hat einen gewissen Eifer. Aber dieses Feuer, der fehlte. Und jeder prüfe sich selbst, als Gemeinde und persönlich, wie sieht es bei mir aus? Setze ich Prioritäten richtig? Weil Jesus sagt, Vers 5, da befiehlt er, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinem Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Also, erstmal sagt Jesus, bedenke. Ja, oft ist man vergesslich. Nochmal, wir vergessen, warum sind wir überhaupt Kinder Gottes geworden? Es ist nicht mehr so real vor Augen, wie es damals war, wo wir uns bekehrt haben. Bedenke, denk mal darüber nach, was ist alles in deinem Leben so passiert? Wie ist es dazu gekommen, dass der Glaube nur noch zu einem gewissen Alltag wurde, aber diese Passion fehlte? Und Jesus sagt, tue Buße. Also er nennt es Sünde. Es ist eine Sünde, wenn der Herr nicht der erste Platz unser Leben einnimmt. Es ist eine Sünde, wenn wir ihn nicht lieben. Und in Markus Kapitel 12 sagt unser Herr, Markus 12, und er zitiert ja die Verse aus 5. Mose Kapitel 6. Und in Markus 12 sagt er, Vers 29, es ist ja die Frage nach dem größten Gebot. Jesus, Vers 29, Jesus antwortete ihm, das erste Gebot unter allem ist, höre Israel, der Herr ist unser Gott, ist Herr, unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Nochmal, Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Also es ist Sünde, wenn wir dieses Gebot brechen. Sagen wir uns, ja, wie ist dies überhaupt möglich? Es ist möglich, wenn wir wiedergeborene Kinder Gottes sind, durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Der Geist Gottes, der in uns wohnt, der zu uns redet. Auch heute Morgen redet ja Gott zu uns durch sein inspiriertes Wort, durch den Geist Gottes. Und er redet zu uns und er fragt uns diese eine Frage. Liebst du mich? mit deinem ganzen Herzen? Es gibt kein geteiltes Herz. Alles oder nichts. Liebst du mich mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft? Geschwister, ich habe mir diese Frage gestellt und ich musste sagen, Herr, ich tue Buße. Nein, es ist nicht so in meinem Leben. Es gibt Phasen, wo es so ist, aber wie schnell ist man im Alltag? Ich tue Buße. Genau dieser Ruf, tue Buße. Ich musste auch erkennen, dass dieser Sauerteig, der hineinkommt, kann alles zerstören. Und wenn Jesus Christus nicht der erste Platz in mein Leben hat, kann Gott nicht wirken. Ja, er warnt die Gemeinde. Und da sehen wir die Ernsthaftigkeit dieser Warnung. Er sagt, nochmal Vers 5 von Offenbarung 2, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke. Also kehre zurück, ganz ihm gehören, innerlich alles und dann, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Also Gemeinde in Ephesus, ihr werdet eure Kraft verlieren, wenn ihr dieses Sauerteig in euch erlaubt. Ihr werdet vielleicht theologisch ein super Institut werden, aber ihr werdet kraftlos und ja, es wird so weit kommen, dass mein Geist nicht mehr unter euch wirken wird oder kann, weil eure Motivation nicht stimmt. Eure Motivation nicht stimmt. Bedenke und tue Buße. Sonst komme ich rasch über dich und werde deine Leuchte von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tut. Und somit gibt der Herr ihnen einen Ratschlag, eben, tue Buße. Und dann sagt er, Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Sie macht deutlich, wie groß die Verantwortung der Gläubigen ist, wie groß die Verantwortung von uns Gemeinde und die Gemeinden weltweit, weil wir präsentieren Jesus Christus. Durch die Gemeinde sollte Jesus Christus sichtbar gemacht werden. Ist dies so? Durch jede einzelne Gläubige sollte Jesus Christus sichtbar gemacht werden, weil er ja eigentlich in uns wohnt. Und deshalb, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Höre, was Gott uns sagen will. Durch seinen Geist. Höre auf Gottes Wort. Höre auf diesen Ruf. Tue Buße. Wer überwindet, der wiedergeborene Christ, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wir haben diese Verheißung, das ewige Leben bei Gott. Und dieses ewige Leben bei Gott sollte uns immer vor Augen sein. Aber der Gedanke, ich werde mal ewig bei ihm leben, sollte mir auch klar machen, wie ist dies möglich? Weil er uns zuerst geliebt hat. Denn so sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen Sohn gab. So sehr hat Jesus uns geliebt, dass er für uns gestorben ist. Und durch seinen Tod haben wir diese Hoffnung und die Auferstehung, einmal ewig bei ihm zu sein. Er hat alles für uns vollbracht. Wir sind sein Eigentum. Und so stellt der Herr auch uns diese Frage. Du hast vielleicht Eifer Du hast Werke, du bist voll dabei, du bist in der Gemeinde aktiv. Wie sieht es aber innerlich? Jesus stellt Petrus diese Frage: Liebst du mich? Oder muss der Herr auch uns sagen, dass du deine erste Liebe verlassen hast? Diese Frage muss jeder Einzelne selber antworten. Liebst du mich? Wenn du jetzt sagen musst, ja, Herr, ich weiß es nicht. Ich bin oberflächlich geworden. Ich bin sehr traditionell vielleicht. Ich nehme die Sache sehr lässig. Ich bin sehr auf materielle Sachen bedacht. So, diese Beschäftigung mit dir ist eigentlich sehr wenig geworden, bis gar nicht mehr. Das Lesen im Wort Gottes, ja, zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe oder Lust habe und nicht müde bin. Das Gebet, ja, es ist so mühsam. Ja, 2-3 Minuten, okay, aber irgendwann ist man einfach müde und da sollte man auch schlafen gehen. Vielleicht kommen all diese Gedanken jetzt im Kopf. Der Herr sagt, tue Buße, kehre zurück. Und siehe, ich schaffe alles neu. Tue Buße. Amen. Ich möchte zum Schluss dieses Gottesdienst auch noch beten. Ja, Herr, wir danken dir für diesen so ernsten Brief, wo du auch die Gemeinde in Ephesus weitergab. Ja, wir sehen diese Gemeinde und wir staunen, wie diese Gemeinde fast ja perfekt war. Wahrscheinlich, wenn wir es äußerlich gesehen hätten, hätten wir gesagt, in diese Gemeinde will ich zu Hause sein. Sie tat fast alles richtig. Aber Herr, wir sehen auch diese Warnung, wo du sagst, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Herr, du siehst uns. Du siehst uns als Gemeinde. Du siehst jede Einzelne persönlich, jetzt wo zu Hause sitzt, wo diese Botschaft hört. Und du stellst auch uns diese Frage. Ja, du kennst unser Herz. Du weißt, wie es um uns steht. Und du fragst, liebst du mich? Hast du noch diese erste Feuer? Diese Liebe, wo du ganz am Anfang gehabt hast? Ist es größer und größer geworden? Herr, wir kommen vor dir und tun Buße. So wie du es gesagt hast. Wir wollen voll und ganz dir gehören. Mit unserem ganzen Herzen, Leib, Seele und Geist. Es gehört dir. Und hilf uns, diesen Weg zu gehen. Ja, alleine können wir es nicht, Herr. Wie schnell sind wir wieder im Alltag. Aber Herr, durch dich können wir es. Danke, dass du in uns wohnst. Danke, dass wir eine wunderbare Hoffnung haben, einmal ewig bei dir zu sein. Herr, komme bald. Amen.